Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen zur wirklich letzten Runde jetzt in der Multimedia im Netz-Vorlesung. Ich habe es ja schon angekündigt und Sie haben es an dem leider sehr spät erschienenen und auch sehr kurzen Foliensatz gesehen. Das geht jetzt nicht mehr in irgendwelche technischen Tiefen, wird uns auch nicht allzu lange beschäftigen. Aber so ein bisschen vielleicht den Zusammenhang nochmal herzustellen und einfach nochmal so ein bisschen nachzudenken, was das Ganze eigentlich sollte und wo das hingehen wird, ist vielleicht dann doch wert, nochmal die Zeit zu investieren. Also was ich vorhabe, Ihnen zu erzählen, sind drei Abschnitte eigentlich, die schrittweise eher kürzer werden. Der erste Abschnitt ist nochmal ein Versuch, so ein bisschen anhand von einem fiktiven Beispiel klarzumachen, dass alle diese vielen Dinge, die wir uns angeschaut haben, die doch wie so ein Fleckenteppich ausschauen, dass die letztlich bei Licht betrachtet unvermeidlich sind, eigentlich, wenn man sich ein reales, größeres Projekt vornimmt. Das zweite ist ein bisschen vielleicht philosophischer oder grundlegender, eine Überlegung, was man denn überhaupt mit Prognosen für Innovationen, für Zukunftstrends anfangen können oder nicht. Und dann natürlich ein ganz kleiner Versuch, aber wirklich bloß ein ganz bescheidener, mal zu überlegen, wo könnte es denn hingehen. Und das werde ich ganz, ganz stark beschränken, eben deswegen, weil erst in dem zweiten Kapitel irgendwie schon relativ klar wird, dass die Prognosefähigkeit, die wir haben, eigentlich relativ gering ist. Also es wird sozusagen schrittweise weniger konkret. Das erste ist noch sehr konkret, die Dinge zusammenzutun. Hier sind übrigens keine Literaturquellen angegeben. Es gibt ein paar Sachen, die aus dem Web zitiert sind, da gebe ich es an, aber ansonsten ist es relativ schwierig, da jetzt wirklich Material dazu zu finden. Das ist also jetzt auf meinem Mist gewachsen, das meiste. Ja, stellen wir uns vor, wir wollen jetzt ein reales Problem lösen. Wenn ich jetzt an meine persönliche Erfahrung zurückdenke, also ich habe über viele Jahre in der Industrie diese Aufgabe eines Systemingenieurs gehabt, wo wir Systeme planen mussten, Prototypen, die dann zunächst mal höchstens im Feldversuch ausprobiert wurden oder vielleicht in so ein Labor kamen, wo sie dann Kunden demonstriert wurden, als Indiz, dass die Firma eben ein Stückchen weiter denkt als die aktuellen Geschäfte. Von dieser Denkweise ist das so ein bisschen inspiriert, was ich da habe, aber ich wollte jetzt ein Beispiel nehmen, das aus dem Universitätsbereich kommt, und da orientiere ich mich auch an Diskussionen, die wir an der Uni hatten. Da gab es diverse Diskussionen, die letztlich in diese Aktion gemündet haben, die Sie ja gesehen haben, die iTunes U-Integration der LMU. Und da gab es Brainstorming-Runden mit allen möglichen Leuten aus allen möglichen Fakultäten. Und man hat überlegt, was könnte man denn eigentlich als Multimedia-Unterstützung oder als Nutzung von Multimedia im Netz an der Universität so richtig Tolles anbieten. Und es ist schon so, dass wir also eine große Universität sind, dass wir einen guten Namen haben, einen Markennamen haben und dass, wenn man genau sich umschaut, dass es innerhalb dieser Universität sehr, sehr viele Ressourcen gibt an Stellen, wo jemand einfach anfängt, Video aufzuzeichnen von Vorlesungen oder Audio mit Screenshots, so wie wir es machen. Sie wissen ja, dass bei uns zum Teil Vorlesungen auch aufgezeichnet werden in der Informatik. Da stellt man schon fest, es ist erstens ziemlich viel da, aber es ist total heterogen. Jeder macht es irgendwie anders. Also wir machen es hier mit irgendwelchen MPEG-4-Audio-Files mit PNG-Spur, schon der Andreas Butz macht ein anderes Format von seinen Vorlesungen. Wenn er den Podcast aufzeichnet, die Unterrichtsmitschau, die bei uns hier mitgeschnitten hat, hat wieder ein eigenes Format, die macht es zunächst mal in TV-Video. Andere machen es vielleicht mit irgendeiner kleinen MPEG-Kamera. Also man hat schon mal das Problem, dass das kunterbunt gemischt ist, in welcher Form das entsteht. Und es ist natürlich auch ganz unterschiedlich, was produziert wird. Manchmal werden ganze Vorlesungen aufgezeichnet, manchmal gibt man bloß irgendwelche kleinen, manche machen das, dass sie so kleine Statements quasi abgeben, die irgendwie bloß eine Minute lang sind und die als Material irgendwo, zum Beispiel in der Presseerklärung, beigefügt werden. Also es gibt da auch ganz, ganz verschiedenartige Materialien. Und das Blöde auch daran ist, dass man jetzt nicht sagen kann, das ist jetzt der Pool, da setzen wir uns hin und der bleibt so und den bearbeiten wir jetzt, konvertieren wir in einheitliches Format, sondern es läuft einem ja dauernd davon. Also täglich, wenn jetzt nicht gerade irgendwie Sommersemesterferien sind und sogar da gibt es dann Tagungen, die mitgeschnitten werden oder so, fast täglich gibt es eben irgendwelche Lehrveranstaltungen, wo irgendwas aufgezeichnet wird. Also laufen dauernd neue Materialien auf und wenn ich das einmal aktualisiert habe, dann kommen gleich wieder neue dazu, die noch nicht aktualisiert sind. Ist also wirklich jetzt ganz einfach das reale Leben an der Uni und entspricht aber wirklich den Situationen, wie sie es in vielen, vielen anderen Multimedia-Projekten haben. Dann ist es so, dass sie jede Menge Autoren haben, die da beitragen können und vielleicht auch wollen, aber die sind ganz verschieden. Das sind Individuen, das sind jetzt in unserem Fall Hochschullehrer, was ganz besondere Individuen sind, die ja irgendwie danach ausgesucht wurden bei ihrer Berufswahl sozusagen, dass sie irgendwie einen besonderen Standpunkt vertreten können, den überzeugend vertreten können. Dementsprechend haben sie da mit jedem eine andere Meinung dazu, wie sowas gehandhabt werden soll. Der eine sagt, meine Sachen sollen öffentlich, kostenlos verbreitet werden. Der zweite sagt, ich möchte damit Geld verdienen. Der dritte sagt, meine Sachen soll überhaupt keiner sehen. Der vierte sagt, das sollen meine Studenten sehen. Der fünfte sagt, ich mag überhaupt nicht auf Video aufgenommen werden. Der dritte sagt, nein, bloß Audio. Also sie müssen irgendwie schauen, dass sie das harmonisieren. Sie können natürlich sagen, wir nehmen die setzen einen gewissen Standard, so wird es jetzt gemacht bei iTunes U, da gibt es eine Erklärung, die müssen die Leute unterschreiben, dass sie bestimmten Rechten zustimmen. Und es sind halt nur die Materialien, wo die Leute, die Autoren dem zugestimmt haben, sind da drin. Aber damit schneidet man sich den Zugang zu einer ganzen Menge weiteren Autoren ab, die im Prinzip schon beitragen würden, aber irgendwelche Probleme haben, die zum Beispiel sagen, sie wollen ihre Materialien nicht über eine kommerzielle Plattform verbreiten. Also jetzt bloß als Beispiel, dass in einer ganz realen Situation hier an der LMU überhaupt nicht erfunden. Ja, was man gerne hätte, was aus diesem Brainstorming rauskam, ist, dass man irgendwie ein gemeinsames und einheitliches Portal hat. Da ist letztlich jetzt das iTunes U vorläufig rausgekommen, aber sind sich alle darüber im Klaren, dass das vielleicht noch nicht alle Funktionalität bietet, die man sich wünschen würde. Zum Beispiel wäre es ausgesprochen interessant und ist ein Projekt, das bis jetzt noch nicht wirklich Realität geworden ist, dass ich in dem gesamten Video- und Multimedia-Material, das die Universität bereitstellt, nach bestimmten Stichworten zum Beispiel recherchieren kann. Also man kann das sich weiter ausdenken, dass man dann vielleicht auch noch komplexere Abfragen machen kann, aber zuerst mal kann es total interessant sein, ein bestimmtes Wort zu nehmen, sei es bloß, ich habe jetzt mal ein paar Beispiele hingeschrieben, Wachstum. Und zu schauen, was sagen denn die LMU-Professoren und sonstigen Lehrenden und die externen Dozenten, die ja was gesagt haben, was sagen die zum Thema Wachstum? Und da gibt es ja dann Biologen, da gibt es Volkswirtschaftler, da gibt es Mathematiker, Physiker, alle die reden über Wachstum und jemand, der, sagen wir in der Philosophie oder so, über das Phänomen von Wachstum arbeiten will, der könnte natürlich mit dieser Cross-Media-Recherchemöglichkeit bei so einem großen Wissens- und Kenntnispool, wie man es an der LMU hat, also vollkommen neue Erkenntnismöglichkeiten auch gewinnen und Anregungen zumindest kriegen. Das würde aber natürlich heißen, dass ich erstens mal diese Materialien nicht so als ganze Blöcke idealerweise zur Verfügung stelle, sondern schon relativ genau in Einheiten einteile und dass ich vor allem irgendwie die Stichworte zuordne. Im Moment geht es eingeschränkt, man kann über die Abstracts, die so in einzelnen Vorlesungen geliefert werden, Vorlesungseinheiten, kann man über Stichworte suchen, dann ist ein bisschen zufällig, ob das Richtige dasteht. Das ist natürlich schade manchmal, weil man eben, manchmal gibt es ja wirklich Schlüsselworte, Fachbegriffe, nach denen man suchen will und man findet es dann nicht, weil das halt gerade nicht im Abstract drin steht. Dann wäre es natürlich auch schick, dass wir nicht bloß in unserem eigenen Saft schmoren, sondern fremdes Material von anderen Hochschulen oder von anderen Forschungseinrichtungen einbinden, das wir kennen. Und dann ist auch jedem klar, der in diesen Brainstorming-Sitzungen über sowas geredet hat, das wird nicht klappen, dass wir jetzt hier eine Abteilung gründen, die nichts anderes macht, als diese Videos zu verwalten und Metadaten anzulegen und einen Index bereitzustellen und die Videos zu schneiden und so weiter. Das geht schon mal deswegen nicht, weil die nicht die Fachkenntnisse haben, um zum Beispiel Stichworte anzugeben, die richtigen. Es ist einfach vom Kostenaufwand im Vergleich zum Nutzen, da ist ja kein Nutzen, der das irgendwie bezahlt so richtig, also wir können schlecht Gebühren für verlangen können. Und da also ist es auch nicht realistisch. Das bedeutet, die Idee, die dann ganz schnell kam in diesen Brainstorming-Runden an der Uni, ist, sowas sollte eigentlich die interessierte Community ja selber machen können. Das heißt, jemand, der das Material sowieso liest, wie man das bei Flickr oder so auch hat, könnte ja zum Beispiel Tags abgeben und die über dieses Tagging könnte man ja so einen Index zum Beispiel aufbauen. Ist also jetzt zunächst mal keine vollkommen exotische Idee, sondern was das jetzt wirklich, an dem viele Leute in der Uni insbesondere jetzt auch ein Absolvent von uns, der gerade fertig geworden ist und in der Pädagogikfakultät jetzt angestellt worden ist, ganz konkret am Arbeiten ist. Wie können wir denn sowas in der Praxis realisieren? Jetzt stellen wir uns also vor, wir sitzen jetzt in so einer Gruppe, die das macht und müssen jetzt mal ein Konzept ausarbeiten, wie man so eine Universitätsvideoplattform realisieren könnte. Und da gibt es jetzt ganz, ganz viele Fragen, die sich da stellen. Und was ich jetzt mache, dass ich die Fragen, die sich bei so einem Projekt stellen, einfach mal durchgehe nach bestimmten Kategorien, einfach was so die groben Klassen von Fragen sind. Und rechts daneben werde ich immer die Vorlesungskapitel, also ein bisschen vereinfachte Struktur der Vorlesung, einblenden und versuchen zu zeigen, wo das dann sozusagen in der Vorlesung hingehört. Ja, eine ganz wichtige Frage ist Plattformen. Plattformen, die wir verwenden für unser Portal. Ist das jetzt eine Webseite, ganz normale HTML-Seite? Ist das irgendein HTML mit eingebettetem Flash? Benutzt man eine fertige Plattform, wie das jetzt mit dem iTunes Store? Was macht man eigentlich grundsätzlich als Plattform? Das ist eine Entscheidung, die ganz weit greift, weil das ja die Frage hat, entweder ich muss Lizenzabkommen treffen, wie mit Apple auch getroffen worden sind, oder ich muss irgendwie das Know-how, das Entwickler-Know-how haben, eventuell eine Firma beauftragen, die davon was versteht, oder ich muss eine Plattform haben, wo im Haus die Entwickler da sind, was hier im Haus für manche Plattformen der Fall ist, für andere nicht. Und man hat natürlich schon mal die Frage, grundlegende Frage, will ich denn überhaupt eine kommerzielle Plattform machen, bei der ich zum Beispiel mit der Einschränkung, mit so Community Tagging, ist nicht ganz klar, ob die das unterstützen, ob die das wollen, da muss ich mit denen immer verhandeln. Die Kontrolle darüber letztlich, was mit dem Material passiert, liegt nicht mehr bei uns. Es gibt Einschränkungen bis dahin, dass eben bestimmte Sachen dann als irgendwie sittenwidrig nach amerikanischem Gesetz angesehen werden, was hier vielleicht in der Vorlesung ganz regulär gesagt werden kann. Was dann plötzlich rausfliegt. Also man hat schon ernsthafte Gründe, warum man vielleicht von so einer kommerziellen Plattform weggehen wollte. Ja, Interaktivität ist immer schön, und da können Sie sich vielleicht erinnern, ich viel darüber erzählt, dass es Interaktivität gibt in dem Sinn, ich spiele bloß ab und halte an, oder Interaktivität in dem Sinn, ich greife tatsächlich ein, ich verändere die Inhalte, ich trage selber Inhalte bei. Das muss natürlich vorher festgelegt werden. Und so ganz banale Dinge wie, was sind denn die Betriebssysteme sowohl auf Server- als auch auf Client-Seite, die wir unterstützen? Können wir voraussetzen, dass die Clients zum Beispiel einen Flash-Player haben, was zum Beispiel dann das ganz aktuelle iPad oder so ausschließen würde, zumindest im aktuellen Zustand? Wollen wir mobile Geräte ansprechen? Eine ganze Menge von Fragen vorweg. Wenn Sie jetzt in die Vorlesung reinschauen, dann haben wir uns das eigentlich alles angeschaut, und zwar an verschiedenen Stellen. Also ganz wichtig haben wir natürlich am Anfang, da heißt Media on the Web and Interactive Web Applications im ersten Kapitel, also im ersten inhaltlichen Kapitel, wo sie ganz viel mit PHP und Ajax und sowas programmiert haben, haben wir uns ja Plattformen überhaupt mal angeschaut, die es gibt, so Grundtypen von Plattformen. Wie kann ich denn Interaktivität und Multimedia im Web eigentlich bereitstellen? Das muss ich natürlich kennen, bevor ich über sowas überhaupt reden kann. Und zum Beispiel die Möglichkeiten einer Ajax-Anwendung wissen und deren Konsequenzen einschätzen können. Dann haben wir im Kapitel über Streaming Architectures uns natürlich auch einiges überlegt, dass es eben dieses Zusammenspiel immer zwischen Client- und Server-Software gibt und dass ich also eine Entscheidung nicht so einfach treffen kann, ich mache jetzt hier Streaming zum Beispiel, Realzeit-Streaming, wenn ich nicht die entsprechende Client-Software habe, die die geeigneten Protokolle dort unterstützt. Und dann ist es natürlich sehr gut zu sagen, wir liefern jetzt alles als Flash-Video oder so zum Beispiel aus. Das Ganze funktioniert aber nur dann, wenn wir in der Lage sind, unseren Prozess, unseren Produktionsprozess für die Inhalte und die Verwaltung dieser Inhalte so zu organisieren, dass im fortlaufenden Betrieb tatsächlich alles, was neu nachgeliefert wird, eben dann in dieses FLV zum Beispiel konvertiert wird oder in vielleicht mehrere Formate konvertiert wird, die wir uns jetzt überlegen aufgrund unserer Plattformüberlegungen. Und da haben wir uns ja auch diverse Systeme angeschaut, die man an der Stelle bräuchte. Dieses Schema wird sich jetzt so ein bisschen durchziehen, dass wenn man irgendeinen Fragenkomplex sich anschaut, dass man dann in der Vorlesung immer feststellt, da gibt es irgendwo ein Kapitel, in dem ist das sozusagen zu Hause, das habe ich mal jetzt rot angemalt, aber es gibt andere Kapitel, die spielen mit rein, die habe ich mal so gelb angemalt. Ja, inhaltliche Fragen, also Inhalt im Sinn von Rechten an Inhalten vor allem. Also Content auf gut Deutsch in Anführungszeichen. Die Inhaltsproduzenten, die Content Producers, das sind in dem Fall in vielen Fällen die Dozenten, die aber nun natürlich auch ein persönliches Recht an den Inhalten erwerben, auch wenn sie von der Uni angestellt sind. Es könnten aber auch externe Referenten sein. Es können Beiträge von Studenten aus dem Seminar sein. Das heißt, wir haben schon mal relativ heterogene Autoren sozusagen. Und die Frage ist, welche Rechte übertragen die uns denn überhaupt? Die haben ja zunächst mal, haben uns da auch genau darüber unterhalten, zunächst mal das persönliche Urheberrecht und Verwertungsrecht an diesen Dingen. Und das Urheberrecht kann man ihnen praktisch überhaupt nicht wegnehmen. Und über das Verwertungsrecht kann man mit ihnen verhandeln. Dann habe ich vorher gesagt, die Leute haben die verschiedensten Attitüden sozusagen. Also der eine sagt, er will damit Geld verdienen oder er will nur, dass das seinen Studenten in die Hände kommt. Der andere sagt, ihm ist das egal. In dem Moment, wo wir Inhalte bloß von mindestens einem haben, der sagt, das soll bitte nur meinen Studenten in die Hand gegeben werden, müssen wir natürlich in irgendeiner Form eine technische Sicherung treffen. Auch da gibt es verschiedene Sicherungsebenen. Wir haben uns verschiedene angeschaut. Die einfachste ist natürlich zu sagen, okay, wir machen ein Passwort, mit dem er die Webseite schützt, auf der man es runterladen kann. Und da wissen Sie selber natürlich auch, dass der geringste, praktisch gar kein Aufwand drin besteht, die von dort runtergeladene Datei ins nächste Forum oder sonst wohin wieder hochzuladen. Und dann ist dieser Schutz umgangen. Das heißt, das reicht möglicherweise nicht. Und wenn man dann weitergeht, dann sind wir natürlich ganz schnell im Bereich Rechtemanagement, Watermarking, all diesen Dingen, die wir uns angeschaut haben. Also wollen wir es ganz unterbinden, wollen wir eine hohe Hürde aufbauen, wollen wir nachher beweisen können, wo es hergekommen ist, wenn es irgendwo auftaucht. Und das kann jetzt durchaus bei Leuten, die über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in einer Vorlesung vielleicht offen berichten, schon relevant sein, wenn die da gleichzeitig noch irgendwelche Publikationen in Vorbereitung haben. Das bedeutet natürlich, dass wir uns irgendwie Sicherheitsmaßnahmen einfallen lassen müssen und dann haben wir wieder so ein Trade-off. Also wie groß ist jetzt der Aufwand für die Sicherheit und zwar in verschiedenen Ebenen, organisatorisch sozusagen, in der Performance des Systems, weil irgendwelche Berechnungen passieren, irgendwas entschlüsselt werden muss und vor allem in der Usability. Das ist immer das höchste, größte Hindernis für Security, dass die Leute die Sicherheitsmaßnahmen einfach nicht mögen. Und wenn sie bloß sich ein Passwort merken müssen, wissen alle, dass jeder irgendwie viel zu viele Passworte braucht. Also Überlegungen, die wir an vielen Stellen haben. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, noch Kanäle zu trennen, sozusagen einen privaten Kanal zu machen und so eine Art öffentlichen Kanal zu machen, wo man wirklich Dinge, die nun als Außenkommunikation gedacht sind, freigibt. Das ist übrigens was, das tatsächlich auch an der Uni gemacht worden ist. Also wir haben jetzt die Situation, dass bestimmte Vorlesungen ihre Materialien nur privat zur Verfügung stellen, nicht über iTunes U gehen. Dass manche beides machen, so wie meine hier, da kriegen Sie die Materialien von mir von der Webseite und eine andere leicht umkodierte Version geht in iTunes U, mit ein bisschen Verzögerung, wird aber da bereitgestellt. Und es gibt noch einen Bereich, wo die Universität sozusagen Öffentlichkeitsarbeit betreibt und wirklich zum Beispiel eine Journalistin beschäftigt, die jetzt einen Podcast produziert, der sozusagen die LMU und ihre Forschungsgebiete der Reihe nach vorstellen soll. Also wenn Sie da mal irgendwann eine langweilige Zugfahrt vor sich haben, das lohnt sich durchaus, da mal reinzuschauen. iTunes U, LMU-Bereich, Tonspurforschung von der Anne Grubens, ist ihr Codename, die aus der Schlaflose München produziert hat, die arbeitet im Auftrag der LMU und macht ja, so eine Art Feature-Reihe. Das ist jetzt im Prinzip Radio, was die macht. Web, Podcast eben. Aber das sind immer halbstündige Features, wie man es vom Radio her gewöhnt ist. Also da haben wir einen großen Spielraum, in dem wir da uns bewegen können. Verstehen muss man natürlich vieles. Man muss zuerst mal wissen, welche Rechte es überhaupt gibt und wie die juristische Lage ist, welche Möglichkeiten es gibt, die Rechte abzudecken bzw. zu schützen, dass die nicht missbraucht werden. Bis hin zu den ganz technischen Fragen, dass man natürlich sagen muss, wenn da verschlüsselt wird, das hat einen bestimmten Rechenaufwand, der da notwendig ist und auch das Problem, dass wir den Schlüssel irgendwohin übertragen müssen. Deswegen haben wir uns mit Schlüsselinfrastrukturen dort befasst, Trusted Certification Authorities und Ähnliches. Ja, bis zu dem Bereich, den ich jetzt am Schluss ein bisschen angedeutet habe, dass es natürlich interessant sein kann, auch in den klassischen Medienbereich reinzugehen, also in den Broadcast-Bereich fast, wie zum Beispiel Webradio. Warum soll eine Uni nicht, es gibt ja eine Radiostation, warum soll die das nicht übers Web betreiben? Ja, eine ganz wichtige Frage sind natürlich, wenn ich jetzt an meine Vorlesungsmaterialien denke, Metadaten. Also diese Stichworte, wie finden denn die Leute überhaupt das Video? Also wenn Sie jetzt schon in die Unterrichtsmitschau schauen, dann ist es gar nicht mehr so einfach, zum Beispiel diese MMI-Vorlesung, die von mir mal aufgezeichnet wurde, dort wiederzufinden. Also wenn man genau weiß, in welchem Semester das war, dann geht es schon und es gibt auch ein paar andere Suchmöglichkeiten. Aber ganz schnell, je mehr Material da entsteht, umso mehr gehen die Dinge einfach verloren und so ein einfacher historischer Katalog kann es ja nicht sein. Ideal ist ja, wenn die Videoclips segmentiert werden. Also wir haben sie jetzt nach Kapiteln, was wir standardmäßig wirklich machen für die Vorlesungen. Aber es könnte ja tatsächlich noch feinere Segmentierungen geben, wo man sagt, hier gibt es zum Thema, was weiß ich, Urheberrecht, gibt es einen Ausschnitt aus der Vorlesung Multimedia im Netz, wo ich was dazu gesagt habe. Und das ist eben, was weiß ich, 20 Minuten oder so aus der Vorlesung. Die sind genau mit dem Stichwort Urheberrecht eben zu markieren, zu taggen. Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine Möglichkeit, die Videoclips zu segmentieren, genau nach den Annotationen, die man dazu tun will. Und dann gibt es natürlich auch noch Standard-Metadaten, wie die klassischen Dinge, die man so automatisch gewinnen kann. Also wer hat das denn gehalten, wann und wie lang ist das Ganze und wo war das und so weiter. Was möglichst keiner mehr abtippen sollte, sondern irgendwie automatisiert übertragen werden sollte. In der Praxis aber nicht so ganz banal ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel unsere handgeschnitzten Videopodcasts hier anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass die meisten dieser Metadaten immer noch von Hand eingetragen werden, bis hin zum Nachschauen, wie lang ist der Clip und das Eintragen in eine XML-Datei. Also, wenn wir die Vorlesung anschauen, dann ist es ganz klar, dass wir uns sehr ausführlich mit Multimedia-Inhaltsbeschreibung befasst haben. Da gibt es Standards, die ganz wichtig sind. Insbesondere ist die Frage, welche dieser Produktionsformate liefern denn überhaupt schon mal Metadaten mit? Wie kann ich die sozusagen als Container mit dranhängen und mit in einem Container mit dranhängen und mit übertragen bei Weiterverarbeitung? Bis hin natürlich zu der Frage, wie weit könnte ich denn Metadaten automatisch gewinnen? Das wäre in dem Fall vielleicht mit Sprachanalyse möglich, dass man nach bestimmten Stichworten sucht. Was aber ja, auch in dem Kapitel eigentlich, glaube ich, relativ klar wurde, im Prinzip noch ziemliche Zukunftsmusik ist und vielleicht auch dauerhaft zu unzuverlässig sein wird, dass man es wirklich massiv nutzen kann. Und dann gibt es natürlich eine Menge andere Fragen, nämlich wieder mal die Formate, um die es geht, mit denen die Sachen abgelegt werden. Die Archivierungsmöglichkeiten, habe ich denn überhaupt eine Mediendatenbank, in der ich entsprechend suchen kann? Haben wir uns hier ein bisschen über Multimedia Asset Management unterhalten. Und in dem Moment, wo wir segmentieren und annotieren auf Multimedia-Daten haben, sind wir natürlich im Bereich einer eigentlich noch gar nicht so massiv existierenden Community. Bis jetzt ist es so, dass halt einfach kleine Clips in irgendwelche Webseiten hochgeladen werden und die getaggt werden. Aber dass man sozusagen Untersegmente von dem Clip taggt, ist eigentlich eine Sache, die noch gar nicht so richtig weit verbreitet ist. Es ist im Prinzip so eine Community-Technologie. Ja, eine Ebene weiter runter, wenn wir jetzt an der Uni sind, dann haben wir zwar einen Vorteil, dass wir an dem tollen Wissenschaftsnetz dranhängen, aber trotzdem ist es so, dass wir natürlich nicht übermütig werden dürfen, in welcher Bandbreite und Qualität wir die Videos bereitstellen, weil wir das ja schließlich in großer Stückzahl möglicherweise ausliefern müssen und iTunes U zum Beispiel, der Server ist tatsächlich in den ersten Tagen, als die LMU das Angebot bereitgestellt hat, fast in die Knie gegangen, weil so viele Anfragen kamen, das ist also wirklich gar nicht so einfach zu dimensionieren. Also wir müssen uns über Kapazitäten des Netzes schon unterhalten. Wenn viele Benutzer gleichzeitig nachfragen, also zum Beispiel eine Vorlesung, was ja zur Zeit mit dem doppelten Abiturjahrgang diskutiert wird, also das ist eine der Sachen, die in der Unileitung momentan kursieren, das sind bei den ganz, ganz hoch nachgefragten Vorlesungen, wo man möglicherweise mehr Hörer dann haben wird, zumindest in einer Generation von Studenten, zumindest am Anfang, als man jetzt einfach organisatorisch verkraften kann, auch mit dem größten Hörsaal, den wir haben, da kann man auf die Idee kommen, das dann übers Netz irgendwie abzufangen, dass man sagt, statt dass die Leute sich irgendwo ganz hinten auf die letzte Ecke quetschen, schauen sie sich lieber eine gute Videoaufzeichnung im Netz an. Ist nicht optimal, aber immerhin eine Lösung. Und das heißt natürlich, dass wir ganz viele Benutzer, plötzlich Hunderte, Tausende vielleicht sogar von Benutzern haben, die gleichzeitig zugreifen und dann stellen sich natürlich die Fragen, wie kann ich gleichzeitige Abfragen mehrerer Benutzer optimieren, indem ich möglichst zum Beispiel eine weite Strecke zunächst nur einmal übertrage und von dort dann weiter erst auf die einzelnen verteile. Also nicht die Daten, sozusagen die ganze Strecke für jeden als einzelnen Strom übertrage oder mit Multicast sogar wirklich arbeite. Dann ist natürlich so eine Frage mit der Organisation des Ganzen. Also wer steuert denn überhaupt, wo die Informationen gespeichert werden, wann sie abgerufen werden können? Habe ich auch die Möglichkeit, einen zentralen Server, zentrale Serverfarmen zu haben oder vielleicht in die Richtung von so einer Peer-to-Peer-Lösung zu gehen, wo sich die Dinge letztlich auf die Rechner der Kunden, in dem Fall Studenten, verteilen. Das ist auch eine Frage, wie weit man das jetzt im Zusammenhang wieder mit Rechten und organisatorischen Rahmenbedingungen haben will, erlauben will. Also die gleiche Frage ist, also wer ist jetzt eigentlich, Responsibility ist natürlich zuständig, gibt es jetzt irgendwie einen Chef, der sozusagen die zentrale Kopie hat oder erlaubt man weiter kopieren zum Beispiel. Ja, über solche Sachen haben wir uns bei Peer-to-Peer übrigens nur am Rande unterhalten, was vielleicht ein Thema ist, das da noch so ein kleines bisschen mit reingehören würde. Aber wir haben natürlich bei Streaming Architectures uns gerade über die Optimierung von Abfragen durch viele Benutzer gleichzeitig sehr ausführlich unterhalten, auch die Protokolle angeschaut, die es da gibt, auch sowas wie Content Delivery Networks. Und da natürlich auch die Frage einfach grundsätzlich mal angeschaut, welche Formate gibt es denn überhaupt, was bringt es denn, wenn ich jetzt einfach die Größe, die Anzahl der Pixel sozusagen reduziere, die Auflösung oder die Bildrate reduziere oder was kann ich mit Kompressionsverfahren machen. Das kam so ein bisschen in dem Kapitel einerseits Streaming Architectures und dann auch in Multimedia Content Production und Management. Und damit das funktioniert, wenn wir zum Beispiel Multicast haben und sich Leute in eine Sitzung einbinden müssen, dann muss man natürlich mal darüber verstehen, dazu verstanden haben, was ist Multicast überhaupt und wie funktioniert denn technisch so ein Protokoll, wie ich eine Multimedia-Sitzung aufsetzen kann, Leute dazunehmen kann. Das heißt, das wäre das Kapitel über Signalisierprotokoll. Dann haben wir noch die Zusammenarbeit. Das ist die vorletzte dieser sozusagen Aspektgruppen. Das sind natürlich Individuen und die Frage ist, will ich für das Individuum jeweils sozusagen die Möglichkeit haben, dass die Oberfläche maßgeschneidert werden kann. Momentan im Unterrichtsmitschau haben sie diesen Splitscreen, wo sie das Video sehen und die Folie sehen. Jetzt wollen Leute vielleicht mal nur die Folie sehen oder sie wollen die Folien größer und das Video irgendwo drunter und nicht drüber. Das heißt, die Frage ist, wie weit will ich meine Oberfläche sozusagen anpassbar an den Benutzer halten? Dann wäre es natürlich sehr schön, wenn die Benutzer, wie wir es beim Tagging schon gesehen haben, Informationen eintragen können, dass sie sagen können, dieser Ausschnitt aus der Vorlesung ist wichtige Information zu diesem Stichwort. Sie könnten aber auch vielleicht Kommentare hinterlassen und sagen, das verstehe ich nicht oder an der Stelle das Beispiel, das hilft auch, um was zu verstehen, was in einer anderen Vorlesung vorkam, einen Link auf die andere Vorlesung. Oder Sie können auch sagen, also da war wohl nicht gut drauf an dem Tag, das kann überhaupt keiner verstehen. Womit man schon merkt, dass natürlich das vielleicht nicht uneingeschränkt so offen gemacht werden will, weil vielleicht fangen die Leute dann bei einer Vorlesung an, eben auch wirklich das richtig schlecht zu machen. Es entsteht so eine Negativspirale, was man jetzt nicht unbedingt auf einer Uni-Plattform unterstützen will vielleicht, sondern eher das persönliche Gespräch mit den Leuten sucht. Also können wir unseren Benutzern denn überhaupt trauen? Wie weit sollen die Benutzer untereinander kommunizieren können? Öffentlich oder auch privat? Sollen die sowas wie einen Chat nebenher haben? Sollen wir den Chat aufzeichnen? Die Möglichkeit haben, aus dem Chat was in den öffentlichen Bereich wieder rüberzunehmen? Soll es die Möglichkeit geben, dass Benutzer sich audio-videomäßig unterhalten, während zum Beispiel sie eine Vorlesung anschauen und sich dort nochmal Kommentare dazu zum Beispiel geben? Also man sieht schon, es gibt einen riesen Raum von möglichen Kollaborationslösungen. Letztlich ist natürlich auch die Frage, man baut damit eine Community auf, man müsste den Leuten irgendwie einen Benutzernamen geben, gut, kann man sagen, Campus-Kennung ist okay, aber vielleicht ist es ja so, dass das eine Community ist, die sich überlappt mit anderen Communities, mit Facebook oder so, wo man sagt, man will es gar nicht unbedingt getrennt haben davon, vielleicht will man manche Dinge ja besser als eine Facebook-Anwendung realisieren oder so, wenn das sowieso den sozialen Netzaspekt so stark betont. Also auch da wieder eine Vielzahl von Entscheidungen, die zu treffen sind. Und da habe ich versucht, Ihnen so ein bisschen Basisinformationen zu geben, sicher auf einem sehr oberflächlichen Niveau, aber denke ich doch um das Ganze abzurunden, notwendig in dem Kapitel über Communities. Und natürlich ist es so, dass wenn ich irgendwelche interaktiven Eingaben mache, dass ich die Basistechnologien verstehen muss, das war ganz am Anfang. Und wir haben uns über Multimedia-Konferenzen natürlich ganz ausführlich unterhalten, wo man eben die Kommunikation einer Gruppe von Benutzern untereinander mit verschiedensten Techniken angeschaut haben. Ja, und zu guter Letzt natürlich, habe ich vorher schon gesagt, manche Leute wollen vielleicht Geld verdienen, weil es das Ganze was kostet, die Server kosten ja auch was. Also was ist eigentlich das Geschäftsmodell? Stellt sich auch an der Uni die Frage. Kann man damit irgendwelche Erlöse erzielen, die wenigstens kostendeckend sind? Kann ich da Werbung schalten oder was auch immer? Und das bedeutet natürlich, dass man letztlich über irgendwelche Produktionsketten nachdenken muss. Also zum Beispiel kann ich Inhalte vielleicht nachvermarkten, indem ich die jetzt Arte verkaufe und die danach eben das irgendwo spät im Nachprogramm machen oder was weiß ich, Bayern 2 oder so. Wäre also eine Eingliederung in eine andere Produktionskette. Oder kann ich eben fremde Inhalte einspeisen in sowas, die gut dazu passen? Dann habe ich natürlich auch eine fremde Produktionskette drin. Oder ich habe Werbematerialien, die ich einblenden will, da habe ich auch. Die müssen ja auch produziert, aktualisiert, geliefert werden. Also muss ich mich um Produktionsketten kümmern im Medienproduktionsbereich. Diese Produktionsketten hatten wir hier natürlich im Multimedia Content Production. Das Ganze, wenn ich Erträge erzielen will, muss ich natürlich dafür sorgen, dass das gekoppelt ist irgendwie an den Abruf. Das heißt, es hängt mit dem Rechtemanagement zusammen. Und letztlich, wenn ich irgendwie Geld übertragen will, sozusagen über Netze, dann spielt natürlich das Kapitel elektronische Zahlverfahren eine Rolle. So, ich habe jetzt nochmal diese verschiedenen Aspekte genommen und einfach jetzt von allen Folien vorher immer einen farbigen Block, wenn der in einer dieser Säulen vorkam, den in kleinem Format hier nochmal aufgestapelt. Und was man sieht, ist, dass sich das doch ganz gut verteilt. Also sicher ist es jetzt ein kleines bisschen auch so designt, dass das sich eben alles sichtbar ist. Aber man merkt auch, wenn man es jetzt so im Zusammenhang anschaut, eben so einen Effekt, dass es eben bestimmte Kernkapitel gibt, also die jetzt sehr häufig, oder die jetzt jeweils rot auftauchen und die man quasi überhaupt nicht rumkommt, die man verstanden haben muss. Dass andere Bereiche wie dieses Content Production und Management, was sich vielleicht in der Vorlesung so ein bisschen oberflächlich anhört, aber wenn man jetzt an praktische Beispiele denkt, dann doch irgendwie eine sehr zentrale Rolle spielt, das also nicht wirklich so die Basistechnologie ist, aber überall dazugehört und damit dann doch wieder fast so wichtig wie eine Basistechnologie. Ja, und dass es eine Menge Dinge gibt, die sozusagen irgendwo dann mal reinspielen, also alle Themen irgendwo vorkommen. Das heißt jetzt natürlich nicht unbedingt dieses Profil, ja, wo jetzt rot und wo gelb ist und wie hoch das gelb ist, dass das unbedingt bei allen Projekten so sein muss. Ich habe jetzt ein konkretes Beispielprojekt versucht, Ihnen vor Augen zu führen. Jetzt können Sie natürlich irgendwas ganz anderes aus dem kommerziellen Bereich machen und dann kommt vielleicht ein bisschen anderes Profil raus. Aber ich denke, wenn man ein hinreichend komplexes Projekt nimmt, dann werden Sie schon immer wieder feststellen, dass es eigentlich doch alle Aspekte berührt. Und wenn Sie sich jetzt in die Situation reindenken, wie ich sie zum Beispiel in der Industrie hatte, weil ich damals eigentlich keine richtige Vorausbildung dafür hatte, dass man plötzlich in einer Abteilung ist, wo man als Systemingenieur irgendwelche solchen Systeme zusammenbauen muss, die dann ausgeliefert werden sollen an Kunden, oder wo man dabei ist in Verhandlungen mit irgendwelchen Marketingleuten oder so über neue Produkte im Multimedia-Bereich nachzudenken und letztlich irgendwie auch Verantwortung dazu übernehmen. Da ist es einfach wichtig, dass Sie sozusagen dieses breite Spektrum an Zusammenhängen, dieses breite Spektrum an Faktoren zunächst mal kennen und insbesondere deren Zusammenhänge. Das ist was, das vielleicht in so einer Vorlesung noch besonders schwer zu vermitteln ist, dass es eben wirklich Zusammenhänge gibt, dass in dem Moment, wo ich hier kryptografische Techniken einsetze, dass ich dann natürlich bestimmte Performance-Einbußen habe, dass ich damit letztlich wieder zusätzliche Schritte in der Content-Produktion habe und andererseits an anderen Stellen natürlich vielleicht wieder rechtlich größeren Spielraum bekomme, um bestimmte Verhandlungen mit bestimmten Lieferanten zu führen. Also diese Querbeziehungen sozusagen, wie kann ich dann die einzelnen vielen, vielen Stellschrauben, die ich da habe, wie kann ich die so einstellen, dass ich eine balancierte Lösung rauskriege, die jetzt für dieses eine Projekt passt. Das ist eigentlich das Kernwissen oder die Kernfähigkeit von jemand, der jetzt in dem Bereich Multimedia System Engineering oder so arbeitet. Ja, das wollte ich Ihnen damit bloß nochmal so ein bisschen im Zusammenhang klar machen, weil die einzelnen Themen ja dann doch immer so ein bisschen mit dem diesem Schlüssellochblick da sind, dann sieht man nur eine Sache. Und insgesamt hat das Ganze schon ein Bild, das, denke ich, wenn Sie jetzt ein größeres Projekt angehen, zusammenpasst. Jetzt haben wir etwas Lustigeres, nämlich Trends und Visionen und so. Ich habe mir überlegt, soll ich irgendwelche tollen Visionen mir ausdenken. Stattdessen habe ich jetzt mein Meta-Kapitelchen über Innovationen und Prognosen gemacht und ein paar Sachen zusammengesucht. Von der Webseite habe ich die, fand ich insbesondere sehr interessant, von zwei Journalisten, Max Seiner und Mirsch, die man ausgesprochen empfehlen kann, wenn man sich zu dem Thema und generell so ein bisschen dem Thema Prognosen in unserer Kultur befassen will. Die haben eine ganze Menge Sachen zusammengesucht. Lord Kelvin, eine Zeit her, 1897, war fest überzeugt, also immerhin recht bekannter Physiker, dass das mit dem Radio nichts wird. Zweiter Weltkrieg, gerade vorbei, Chef der 20th Century Fox sagt, das Fernsehen ist eine komische Idee. Die Leute, kann sich nicht vorstellen, dass die Leute am Abend da in irgendeine Kiste schauen. Karl Benz, 1920, hat nicht eingesehen, was man an Autos noch weiterentwickeln kann. Das ist auch wieder verständlich. Ich meine, der hat eine Menge Entwicklungssprung gemacht und für ihn war das Auto eigentlich das, was man braucht. Konnte sich ja nicht vorstellen, dass so viele Leute Autos fahren, dann braucht man natürlich noch ein paar Sachen dazu. Western Union, allerdings auch sehr früh, 1876. Western Union ist ein wichtiges Telekommunikationsunternehmen in den USA, also immer noch zum Beispiel ein Marktführer in telegrafischen Beweisungen heutzutage. Das Gerät ist von Natur aus von keinem Wert für uns, haben die intern in der Einschätzung für den Wert des Telefons gesagt. Ja, das wird oft zitiert, ist aber trotzdem nett. Ken Olsen von Digital Equipment. Also DEC ist eine sehr, sehr große Computerfirma gewesen in den 80er Jahren, die dann schrittweise in Compaq und nachher in HP aufgegangen ist. Die Idee eines Computers in einem Haushalt für absurd gehalten hat. Ja, und das ist ja auch, nachdem zurzeit alle über Steve Jobs reden, das ist aus der Zeit, als Steve Jobs noch studiert hat und auf die Idee kam mit anderen zusammen, dass sie sowas wie einen Personal Computer, aus dem dann die Apple I und später der Apple II wurde, also lange noch vor Macintosh-Zeiten, dass sie sowas bauen, diese berühmte Garagenfirma-Gründung. Und die sind nämlich haben nicht zuerst mal ihre Firma gegründet, sondern die sind rumgegangen und haben die Manager von den großen Firmen versucht zu überzeugen. Also zuerst mal hat Atari gesagt, sowas braucht man nicht, und Hewlett-Packard war sich zu vornehmen sozusagen dafür. Die haben gesagt, mit so jungen Leuten arbeiten wir nicht. Und ja, ganz aktuell, ist 5 Jahre her, dass der Bill Gates gesagt hat, dass in 2006 das Problem mit Spam technisch erledigt ist. Also Prognosen auch von Leuten, von denen man meinen müsste, dass die was von verstehen. Also das sind jetzt wirklich durch die Bank Leute, die ganz echt in ihrem Geschäft top sind und wichtige Entscheidungsträger sind. Natürlich viel ist eine Zeit her, aber deswegen kann man die Prognosen ja so gut beurteilen. Es ist ziemlich aussichtslos und es gibt so viele Prognosen, die grundlegend schiefgegangen sind. Man kann die Kette unendlich fortsetzen. Also zum Beispiel das Mobiltelefon wurde von den allermeisten Konzernen als eine vollkommen unsinnige Erfindung eingeschätzt. Also ganz, ganz viele Dinge. Das heißt, wir haben es sehr schwer mit Prognosen. Eine zweite Sache, die eben auch jetzt aus meiner Industriezeit so ein bisschen rauskam, wo wir als Innovationsträger eben ganz viel diskutiert haben mit anderen Labors, die sowas machen, und mit anderen Wissenschaftlern auch. Da haben wir ganz viel uns Gedanken gemacht über Revolutionen und den evolutionären Prozess. Und es gibt natürlich jede Menge technische Revolutionen, wenn man sich denkt, klar, da kommt ein neues Produkt raus, eine neue Marktchance. Das kommt aus ganz verschiedenen Gebieten raus. Also ich habe jetzt zwei Beispiele bloß genannt. Laser, also was das aus der Physik kam, wo man eben wirklich ein reines Licht sozusagen einer Wellenlänge mit hoher Intensität erzeugen konnte, erstmalig. Oder aus der Mathematik kamen eigentlich so Verfahren wie diese Public-Private-Key-Verfahren, die zunächst mal von denen überhaupt nicht ganz klar war, wie die denn überhaupt zu anderen Dingen passen. Das sind Revolutionen, aber bei allen beiden hat es sehr, sehr lange gedauert, bis die tatsächlich überhaupt sichtbar wurden in der Praxis. Dann gibt es natürlich Transferrevolutionen, wo man eine Sache schon lang kennt und irgendjemand dann viel später auf die Idee kommt, das kann man an einer anderen Stelle brauchen. Also ich habe jetzt auf die Schnelle ist mir die Bézier-Kurven eingefallen, die eigentlich entwickelt wurden, um Karosserieformen zu gestalten bei Renault und die inzwischen in jedem Grafikprogramm auch für 2D-Grafik drin sind oder in jeder Computerschrift drin sind, die also hier auch benutzt werden, wenn das irgendwelche A-Buchstaben in der Helvetica-Schrift hier angezeigt werden. Das sind Revolutionen, die dadurch entstehen, dass jemand plötzlich erkennt, ich kann, was das schon längst da ist, in einem anderen Bereich benutzen. Und dann gibt es diese ganz gemeinen Revolutionen, die durch Rekombination entstehen. Das heißt, eigentlich gibt es das alles sogar in der Nähe schon und jemand baut diese Sachen neu zusammen. Also es gab tragbare GPS-Geräte, es gab tragbare Mobiltelefone, es gab irgendwelche Pocket Organizer, die irgendwie Datenbanken mit meinen Telefonnummern haben. Und trotzdem ist es so, dass die Dinge dann zusammenzunehmen zu einem Gerät, das mir dann plötzlich, wenn ich jemand aus meinem Adressbuch aufrufe, die Möglichkeit gibt zu sagen, führe mich jetzt gleich zu dem hin mit einem GPS-Navigationssystem oder rufen an mit einem Tastendruck, das gibt eine neue Qualität sozusagen vom Produkt. Also Revolutionen gibt es schon, die alle immer so einen Schritt machen, einen ganz deutlichen Schritt machen, wenn man sagt, da ist eigentlich ein Sprung, ein richtiger Sprung in der Qualität. Was seltsam ist, ist, dass diese Sprünge in der Qualität dem widersprechen, dass sie letztlich ja irgendwo bei den Menschen ankommen müssen. Und wir hatten sehr oft in der Vergangenheit, und deswegen kommen auch viele dieser Fehlprognosen wohl, die Situation, dass die technischen Sprünge da waren, aber nicht angenommen werden. Das ging auch mit dem Mobiltelefon so los. Beim Mobiltelefon war es auch so, dass die ersten Leute, die Dinger benutzt haben, die mussten sich ja wirklich opfern, weil die waren mehrere Kilo schwer und die konnten irgendwie bloß mit dem Auto rumfahren. Und trotzdem gab es welche, die das genutzt haben und die allerersten halbwegs tragbaren waren auch so unzuverlässig, dass man mit denen also auch nicht wirklich gerne gearbeitet hat. Und trotzdem gab es dann Leute, die damit gearbeitet haben, aber es ist eben nicht so, dass es heißt, hier Mobiltelefon erfunden und sofort nutzen es alle, sondern das ist ein ganz, ganz langsamer Prozess, wo eine kleine Gruppe das mal ausprobiert, dann verzweifelt, eine andere, dann vielleicht eine neue Generation kommt, eine neue Gruppe probiert das aus und irgendwann mal ist tatsächlich dieser Durchbruchmoment. Aber es geht ganz selten so mit einem Schlag von 0 auf 100 sozusagen. Weil die Aneignung von Technologien eben ein sozialer Prozess ist, der sowohl fürs Individuum heißt, es muss seine Verhaltensmuster ändern und auch für die Gesellschaft, dass bestimmte Dinge dann akzeptiert werden oder nicht. Wir haben heute immer noch die Diskussionen, darf man jetzt irgendwo in einem Bahnabteil mit dem Mobiltelefon telefonieren oder nicht. Da sind die sozialen Prozesse noch überhaupt nicht komplett zum Abschluss gekommen, was da die Protokolle sozusagen unter Menschen sind. Dann gibt es natürlich Lernprozesse, also wer kann denn mit den vielen, vielen Geräten wirklich umgehen bei den allermeisten von den zum Beispiel Smartphones oder so. Und dann gibt es natürlich auch diese ganz komplexen Dinge, die was mit Anerkennung und Rolle, sozialem Status und so zu tun haben. Das heißt, ein bestimmtes Gerät zu haben, das jetzt was bei Apple zum Beispiel ganz gut gepunktet hat, bedeutet irgendwie so einen gewissen sozialen Status zu haben oder umgekehrt, dass Leute, die sowas, den Status haben, sowas benutzen, strahlt dann auf die Marke aus. Also das sind alles so komplexe Prozesse, soziale Prozesse, die dann passieren und die eben nicht von heute auf morgen gehen, sondern die Jahre brauchen. Deswegen ist es, glaube ich, schon so, dass diese Prozesse schleichend passieren, die allermeisten. Die Revolutionen, die passieren irgendwann mal, werden meistens gar nicht bemerkt und die Veränderungen passieren schleichend. Irgendwann schaut man sich um und auf einmal ist es da. Wenn Sie jetzt so eine richtige Multimedia-Netz-Innovation anschauen, was also wirklich faszinierend ist, ne? YouTube war 2006, als ich die Vorlesung das letzte Mal gehalten habe, noch eher eine Randerscheinung, war unter Informatikstudenten sicher sehr bekannt, aber in der breiten Bevölkerung nicht wirklich bekannt. Inzwischen ist, würde ich mal sagen, eines der wichtigsten Medien für die Schuljugend, zum Teil auch schon für ältere Generationen. Aber das ist ja nicht so, dass YouTube irgendwie von einem Moment auf den anderen entstanden ist. Die Leute haben sich zuerst mal ans Fernsehen gewöhnt und haben sich ans Internet gewöhnt, was zunächst mal vollkommen getrennte Sachen waren. Dann muss ich, um mit YouTube umgehen zu können, muss ich irgendwie bereit sein, Videos im Minutenrhythmus sozusagen aufzunehmen. Also wenn ich bloß Fernsehsendungen gewohnt bin, die eine halbe Stunde dauern oder Kinofilme, die anderthalb Stunden oder länger dauern, dann kann ich damit zunächst mal nichts anfangen, ist das ganz kurzatmig. Das heißt, wir sind über lange Jahre daran gewöhnt worden, über Musikvideoclips, über Werbeclips, dass wir mit Videoclips umgehen können. Auch die Ästhetik, die Gestaltung dieser Videoclips hat sich entwickelt dahin, dass man in so einer kurzen, kompakten Form eben sehr viel ausdrücken kann und natürlich auch will. Was insgesamt übrigens zu einer allgemeinen hektischeren Gestaltung natürlich auch vom Fernsehprogramm wieder führt. Vielleicht einen gewissen Einfluss hat auch, dass wir eben mit Leihvideos uns im Laufe der Zeit angefangen haben, daran zu gewöhnen, dass man was eben einmal anschaut, wieder vergisst. Und ganz anders, als das beim Kinofilm oder so vielleicht ist. Also wir haben eine ganze Reihe von Einflüssen, die uns zunächst mal so das mentale Feld sozusagen bereitet haben vom Aufnehmen solcher Clips überhaupt. Dann ist es so, dass mit dem Internet umzugehen eine Sache ist, aber vielleicht können Sie sich nicht wirklich selber daran erinnern, aus Altersgründen, aber es gibt eine Zeit vor Google, wo es noch keine Suchmaschinen gab. Also damit, so habe ich das Internet kennengelernt. Da gab es schon dann irgendwann mal erste Suchmaschinen, die dann aber nichts Gescheites gefunden haben. Und das war ja gerade der Grund, warum sich Google durchgesetzt hat, dass die verhindert haben, dass man eben sich über Seiten von nutzlosen Links durchsuchen muss, bis man dann endlich einen findet, der ungefähr das beinhaltet, was einen interessiert. Dieser Umgang mit Suchmaschinen und das Vertrauen auch darauf, dass ich ein paar Stichworte eingebe und dann kriege ich meine relevanten Informationen und auch dieses implizite Arbeiten, diese Technik eigentlich mit die richtigen Schlüsselworte zu finden, mit denen man dann seine Inhalte beschreibt. Das ist auch eine Geschichte. Wenn das nicht da ist, dann kann ich mit sowas wie YouTube überhaupt nichts anfangen, weil dann ist das einfach ein Riesenarchiv von Videos und ich gehe sofort verloren, wenn das bloß ein hierarchischer Katalog ist. So das hat man früher auch probiert, aber wenn da bloß irgendwie Natur, Sport, Länder oder was weiß ich steht und ich muss mich da durchklicken, das macht keinen Spaß. Das ist mit Suchmaschinen und mit den anderen Mechanismen, die jetzt kollaborativ dahinter stecken, natürlich erst richtig möglich geworden. Ja, und mit der Kollaboration meine ich sowas wie Tagging, selbstorganisierende Bewertungssysteme von den Inhalten, was letztlich über solche Dinge wie Napster und andere Sharing-Plattformen so langsam, also Austauschbörsen, entstanden ist und dann auch eine gewisse Basis gebildet hat. Das heißt also, auch wenn man sowas wie YouTube nimmt, das ist nichts, was vom Himmel gefallen ist, sondern es sind ganz viele Elemente, die sozusagen zusammengezogen wurden und die zusammen dann plötzlich aber was gebildet haben, was dann irgendwie doch so neu war, dass es von sich aus dann wieder, ja, wie fast in so einem evolutionären Prozess eben dann wieder kopiert wird, variiert wird und vielleicht entsteht dann in der x-ten Variation eine Kombination mit was anderem auch wieder was ganz Neues. Ja, und um ganz aktuell zu sein, also jetzt dieser iPad, der mit großem Aufwand vorgestellt und diskutiert wurde, auch da ist es so, dass das, obwohl es jetzt als revolutionäres Multimedia-Gerät natürlich gehandelt wird, dass das alles nicht wirklich grundlegend neu ist. Also das Bild finde ich ja sehr schön, weil das so eine schöne Produktpräsentation ist, die ganz ähnlich ausschaut, von 1968, von Alan Kay. Da muss man allerdings zugeben, dass das Ding, das der in der Hand hat, nicht wirklich was tut, sondern dass das eine reine Designstudie war, das Dynabook, aber das ist die Grundlage sozusagen, so ein kleines Multimedia-Gerät zu haben, das ich in die Hand nehme oder auf den Schoß nehme und irgendwo auf der Couch mitarbeiten kann. Nicht wirklich neu. Und es ist x-fach versucht worden, in die Praxis umzusetzen. Also solche Multimedia-Geräte. Apple hat das selber probiert mit dem Newton, von dem heutzutage seltsamerweise überall durch die Zeitungen kursiert, dass das der direkte Vorläufer vom iPad wäre, was eigentlich nicht so ganz stimmt. Nämlich eher ein Vorläufer vom Palm oder so. Also tatsächlich sind die Newton-Entwickler zu Palm gegangen, haben das gegründet. Das ist also praktisch ein PDA gewesen. Also so ein kleines, man sieht, es passt in die Hand, ist das entscheidende Kriterium dabei. Wer genau hinschaut, sieht, dass sogar die Oberfläche so ähnlich ist, wie es dann bei Palm wurde. Hat einen Stift- und Handschrifterkennung, war sehr, sehr weit seiner Zeit voraus und hat sich auch ein bisschen etabliert auf dem Markt. Es gab ganz große Fans davon, aber ist letztlich dann doch untergegangen. Und eine Parallelentwicklung der EO von Go, der ist schon ein ganzes Stück näher eigentlich an den Tablets dran, weil der ein bisschen größer schon war und auch mehr auf Multimedia ausgerichtet, aber auch das ist relativ schnell verschwunden. Das heißt, die Dinge umzusetzen, obwohl wir da schon zig Jahre nach der Konzeption, dass der Grundidee waren, ist gar nicht so einfach gewesen. 2002 noch hat wirklich mit sehr, sehr großem Aufwand Microsoft dieses Modell des Tablet-PC vorgestellt, der auch mit einem Stift in der Regel bedient wird. Gibt es inzwischen, also zumindest das Originalkonzept hatte nur einen Stift und noch eine Tastatur extra. Die Dinger gibt es seit vielen Jahren zu kaufen. Wir haben auch im Labor ein paar davon. Aber auch die haben nie wirklich so einen richtigen Massenmarkt erreicht. Das heißt, da gibt es also eine lange Entwicklung, wo man so Tablettgeräte verschiedener Größe, die man auf jeden Fall in die Hand nehmen kann, mit denen man sich irgendwo hinsetzen kann und mit denen direkt interagieren kann, hatte. Das gemeinsame Merkmal ist, dass die alle mit dem Stift funktionieren, im Wesentlichen. Also bei neueren Versionen von Tablet-PC hat sich das zum Teil geändert, aber die meisten gehen mit Stift zunächst. Also EO und Newton und Dynabook hatten alle einen Stift. Was natürlich vollkommen unabhängig davon entstanden ist, ist, dass man angefangen hat, direkt mit Oberflächen zu interagieren, insbesondere Multitouch hat, also zwei Touchpoints, und dann Gesten, die man mit den Händen macht, wie zum Beispiel das Auszeichnen in einem bestimmten Bereich oder das Drehen, Vergrößern, Verkleinern, solche Dinge mit den Händen machen kann. Es geht bestimmt noch weiter zurück, aber jetzt mal eine Sache, die häufig zitiert wird, von, ich glaube, auf der WIST, 1991 war das, von Wellner, wo eben wirklich Multitouch-Gesten mit den Fingern gezeigt wurden fürs Kopieren zum Beispiel, für Materialien zwischen verschiedenen Dokumenten. Das ist ganz schnell in Geräte geraten und Apple hat zum Beispiel auch sehr viel Forschung gemacht. Auch da haben wir festgestellt, dass es an manchen Stellen in Geräte reinrutscht, ohne dass einer wirklich wahrnimmt. Also die Tatsache, dass die, zum Beispiel das Notebook kann es auch schon, dass bestimmte Multitouch-Gesten auf dem Touchpad möglich sind, hat keinerlei große Revolutionen ausgelöst, fand keiner wirklich so richtig spannend. Manche Spezialisten haben es benutzt, aber so den ganz großen Durchbruch war es nicht. Der Durchbruch kam dann jetzt relativ vor nicht allzu langer Zeit mit dem iPhone, wo man das mit direkter Interaktion machen kann. Möglicherweise ist es genau der Punkt, die direkte Interaktion mit den Fingern auf dem Display. Ja, und die beiden Dinge zusammenführen hat dann eigentlich in ganz banaler Konsequenz zu der Formfaktor vom Tablet-PC und diese Interaktion zu sowas wie dem iPad. Also, was das zeigt, ist Verschiedenes. Also erstens mal, es ist mit Sicherheit ein sinnvolles Produkt und es ist schon richtig, dass das einfach der logische nächste Schritt ist. Andererseits ist es eben überhaupt nicht die große Revolution, sondern diese Revolution ist auf einem mühsamen Weg durch ganz viele Vordenker und gescheiterte Versuche und Experimente auf dem Markt letztlich auch erst so richtig entstanden. Das heißt, jetzt für unsere Prognosen natürlich noch ein bisschen mehr Bescheidenheit. Also wir können vielleicht, wenn wir jetzt solche Dinge analysieren, die momentan im Markt erfolgreich und nicht erfolgreich sind, kann man jetzt vielleicht versuchen, irgendwelche Prognosen für 2012 zu wagen oder so, indem man solche Sequenzen zusammenbaut, wie ich sie jetzt gerade hier gemacht habe von Produkten. Auch das ist schon ziemlich spekulativ, weil hinterher ist man immer schlauer und vorwärts ist viel, viel schwerer. Aber so einen richtig großen Zeithorizont zu finden, ist schwer. Also von dem Dynabook 1968 bis zum iPad 2010, das sozusagen irgendwann in den 70er Jahren vorherzusagen, wann denn wirklich sowas wie das Dynabook kommt. Und es weiß ja auch heute keiner, ob das iPad denn dann wirklich jetzt ein großer Markterfolg ist oder nicht. Also da hat man es extrem schwer. Ja, und das bedeutet jetzt für uns in diesem schönen Geschäft Multimedia im Netz, dass wir uns, denke ich, hart tun, wenn wir jetzt uns gemeinsam überlegen sollten, was denn in 10 oder 20 Jahren in Multimedia im Netz passiert. Also zwei Sachen ist vollkommen offensichtlich, denke ich. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Das erste ist Multimedia, was immer wieder hieß, das ist irgendwie so eine Geschichte, die mir jetzt, so wie mit Karl Benz und seinem Auto, ne? Also das ist fertig entwickelt und das haben wir jetzt überall, da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Das ist überhaupt nicht tot, sondern es gibt immer wieder offensichtlich, wird das gar nicht mehr aufhören, Multimedia-Innovationswellen. Also wenn man den iPad anschaut, dass man jetzt eine Zeitung hat, bei der plötzlich ein Bild interaktiv wird, nicht eine Bildstrecke hat, bei der ein statisches Bild zu einem Video wird. Das ist technisch eine banale Innovation, aber es ist wieder mal die Transformation von einem Medium in eine Multimedia-Landschaft. Das heißt, es ist immer noch so, dass Multimedia ein starker Trend auch für Innovationen ist. Das Zweite, was auch genauso banal ist, ist, dass die Netze sich von mehr oder minder in einem Automatismus fortlaufend verbessern, einfach weil die durch Moore's Law und ähnliche Gesetze schon mal am allgemeinen Fortschritt der Technologie teilhaben und man ums gleiche Geld einfach innerhalb ein paar Jahren schnellere und leistungsfähigere, größer am Speicherplatz ausgestattete Einheiten kriegt, damit insgesamt einfach den Durchsatz der Netze erhöhen kann. Dazu kommen noch eine Menge weitere technologische Fortschritte, was man alles über eine Glasfaserleitung pumpen kann. Das heißt, da kann man davon ausgehen, dass die Bandbreite sich natürlich erweitert, dass die Interoperabilität besser wird immer noch, da haben wir mit IP schon eine ganze Menge. Und was wir auch ganz ausführlich in der Vorlesung gesehen haben, ist, dass zunehmend eine Netztechnologie für alle Medien zuständig sein wird. Also die berühmten Triple Play Anbieter, die jetzt mit dem klassischen Telefon, Fernsehen und Datennetzzugang arbeiten. Da gibt es inzwischen auch Quad Play, die sagen, das Ganze machen wir mit dem Mobilanschluss, machen wir mit rein, Mobiltelefonie. Das läuft letztlich darauf raus, dass die im Prinzip ein großes Kernnetz betreiben, auf dem alle diese Dienste laufen. Also das sind zwei ganz offensichtliche, wirklich starke Trends. Das sind jetzt nicht irgendwelche Flüsschen, sondern das sind Ströme, die auf die Dauer dahin gehen. Und was damit vollkommen klar ist, dass wir mit Multimedia im Netz natürlich eigentlich ein Thema haben, das extrem an Innovation teilnimmt, das sich mit Sicherheit dramatisch weiterentwickeln wird. Und es natürlich sozusagen ein Zukunftsthema ist an sich. Ich möchte vielleicht eine Sache noch ein bisschen betonen, die vielleicht auch damit das so schwer macht, wirklich zu prognostizieren. Wir sind natürlich als Informatiker immer dabei, die Technik in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, ja, das ist jetzt irgendwie die Taktrate und die Bandbreite und die Auflösung und so weiter. Aber wenn Sie sich die Präsentation von dem Steve Jobs zum Beispiel mit dem iPad anschauen, die Keynote, dann ist es so, dass der manchmal wirklich, ich meine, er ist ein guter Schauspieler, ist schon klar, aber dass der manchmal wirklich vor seinem Gerät steht und sagt so ungefähr, ich kann es euch gar nicht erklären, ihr müsst es in der Hand haben und müsst damit arbeiten. Weil nämlich die richtige Kombination von der richtigen Grafik mit der richtigen Antwortzeit, wenn die richtige Prozessorleistung dahinter ist, auch plötzlich einfach eine vollkommen andere Erfahrung macht. Also stellen Sie sich ein iPhone vor, bei dem Sie so eine Geste machen, es tut sich nichts und kurz später macht es hups und es springt runter, das Bild. Da werden Sie wahnsinnig mit dem zu interagieren. Aber in dem Moment, wo das direkt interagiert und Sie sozusagen diese Barriere, Technologiebarriere anfangen zu vergessen und auf einmal merken, ich kann ja direkt jetzt mit dem Finger das Medium manipulieren, damit kommen Sie in eine komplett neue Dimension rein, was bedeutet, wir haben eine neue Erfahrungswelt aufgemacht. Auf der Basis von Technologie. Und das sind Dinge, die letztlich nur im Alltag und im Erleben der Menschen wirklich zu Veränderungen führen. Also wenn Sie, ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon diese Erfahrung hat, die Dinge sind ja leider ein bisschen teuer, aber wer sich zum Beispiel so ein iPhone in die Tasche steckt und anfängt sozusagen Schritt für Schritt im Alltagsleben zu schauen, was kann ich damit alles machen, wofür gibt es denn alles Applikationen, der merkt Schritt für Schritt, dass neue Arten, sein Leben zu organisieren, entstehen. Das ist nicht wirklich gravierend, aber es passieren Dinge, die integrieren sich in unser Leben, wo man nach einer relativ kurzer Zeit sich irgendwie gar nicht mehr vorstellen kann, wie man ohne dieses Ding arbeiten kann. Man gewöhnt sich dann schon wieder um. Aber man hat da so viele Dinge, die da reinspielen. Wir haben Internetzugang fast überall, wenn man eben eine 3G-Flatrate hat. Man hat gute Grafik auf Handhelds. Das ist so bei modernen Geräten, bei allen neuen natürlich so sein wird, immer billiger werden. Datenbanken von allen möglichen Informationen gibt es, wie zum Beispiel die großen geografischen Datenbanken. Und diese Apps, die helfen natürlich auch schon ein ganzes Stück, dass die also sehr domänenspezifisch sind. Und damit entsteht was vorher so mit diesen Rekombinationsrevolutionen gemeint war, ein bisschen. Es entsteht eine neue Erfahrung. Und diese Erfahrung zu prognostizieren, ist praktisch unmöglich. Und was wir machen, ist jetzt im Prinzip, was jetzt entstanden ist, ist so ein Ökosystem. Die Leute laufen praktisch in der freien Wildbahn rum, probieren mit irgendwelchen Apps aus, was geht. Und irgendwann entstehen bestimmte Sachen daraus, die sich dann sozusagen als ein neuer Megatrend oder sowas wieder etablieren. Und letztlich werden wir das wahrscheinlich nie prognostizieren können, sondern das entwickelt sich. Was natürlich die ungeheure Chance für Leute zum Beispiel hier an der Uni, die jetzt so wie Sie die Basistechnologien lernen, bietet, dass man in das Geschäft auch einsteigt und zum Beispiel so eine App entwickelt und vielleicht gerade die Kernidee hat, mit der man dann auf diesen Megatrend plötzlich als Zentralfigur aufsteigen kann. Was ich damit bloß sagen will, es ist nicht mehr so, dass dass jetzt irgendwie ein schlauer Professor oder Analyst von irgendeiner Firma hinstellt und sagt, ich weiß jetzt, wie es weitergeht, sondern das ist ein sehr demokratischer Prozess, der in so einem Ökosystem passiert. Und es passiert viel, das kann man auch sagen. Und was man an vielen Stellen, glaube ich, merkt und was für uns vielleicht auch das letzte Ziel ist, wenn wir solche Sachen wie Multimedia und das Netz haben, denken Sie jetzt an so eine Multimedia-Zeitung auf dem iPad, da haben wir schon einen Schritt in die Richtung, dass irgendwann die Leute anfangen zu vergessen, die das benutzen, dass hier Internetzugang notwendig ist, dass hier ein bestimmtes, ein Browser läuft, dass da irgendwie ein Prozessor da ist und was weiß ich alles. Man merkt höchstens, wenn der Akku aus ist, dass es doch alles irgendwie Technologie ist. Aber ansonsten ist es einfach eine direkte Erfahrung von dem Medium. Und wirklich ein neues Medium erzeugt hat man in dem Moment, wo die Leute gar nicht mehr wahrnehmen, dass hier eine neue Technologie ist oder dass hier Technologie ist, sondern einfach direkt und naiv damit umgehen. Insofern gefällt mir das Zitat eigentlich sehr gut. Wenn man nicht mehr über die Technologie redet, dann ist sie eigentlich erst richtig da, dann ist sie angekommen. Ja, insofern muss ich Sie enttäuschen. So die Prognose, was jetzt 2020, 2030 Multimedia im Netz sein wird, ich weiß es nicht. Wir müssen uns das einfach anschauen. Ich war selber verblüfft, was von 2006 bis 2009 sich alles verändert hat. Also aus Multimedia im Netz als Randerscheinung ist plötzlich Multimedia im Netz ziemlich als Alltagsphänomen geworden, kann man echt sagen, in den 3 Jahren. Und ich muss Ihnen auch noch mal sagen, was Sie hier so lernen, sind natürlich Basisbausteinchen. Ja? Und es wird sich an vielen Stellen vieles weiterentwickeln und das Wissen, das Sie jetzt aus so einer Vorlesung mitnehmen, ich versuche schon, Ihnen die Prinzipien zu erklären und grundlegende Beispiele, aber es wird sich weiterentwickeln, es werden ganz andere Dinge dazukommen und Sie müssen da einfach versuchen, am Laufenden zu bleiben. Ja, Sie merken schon, dass das in Richtung vom Schlusswort geht. Ich wollte ja auch nur eine gute Stunde reden heute. Für die Vorlesung war es das. Was wir von Ihnen noch wollen natürlich, oder eigentlich Sie von uns wollen, wenn man ehrlich ist, ist die Klausur. Das ist das letzte Kapitelchen, was jetzt noch passiert. Da brauchen Sie sich, glaube ich, nicht davor fürchten. Wir sind fleißig am Vorbereiten und es schaut so aus, als wäre das kein großes Problem, die Klausur zu bestehen. Was wir auch noch von Ihnen wollen, ist eine Evaluierung der Lehrveranstaltung. Also da bin ich auch persönlich stark daran interessiert, weil die doch jetzt irgendwie jetzt regelmäßig angeboten werden soll und vielleicht gibt es doch noch bestimmte Stellen, wo man Inhalte dazunehmen muss, Inhalte rausnehmen muss, die Schwerpunkte verändern. Also wenn Sie mir da Feedback geben im Rahmen der Evaluierung, bin ich sehr dankbar. Ja, Sie kennen das ja, Evaluierung machen wir bei den Vorlesungen, die von Univerx gestützt sind, über das System, also über Univerx. Das heißt, das kriegen Sie online, die Aufforderung dazu, dann auch erst nach der Klausur. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich Ihnen sagen möchte, bevor ich Feierabend mache. Gibt es hier eine Kreide? Nee, es gibt hier Stifte. Da sind Stifte, genau. Heute Abend um 16.30 Uhr im Hörsaal B052 in der Theresienstraße gibt es eine Infoveranstaltung zu den beiden Themen, die Sie eigentlich, die viele von Ihnen bewegen müssten, nämlich Bachelorarbeit und Masterstudium. Also wir hatten so das Gefühl, dass jetzt viele sind ja jetzt im 5. Semester und gehen so langsam in die Phase, wo sie die Bachelorarbeit sich überlegen müssen. Und auch die Frage, mache ich ein Masterstudium weiter oder nicht, stellt sich ja wohl logischerweise. Und da möchte ich heute Abend um 16.30 Uhr wenigstens ein bisschen mal die Informationen zusammenstellen, die wir haben dazu. Also nochmal erklären, was ist eine Bachelorarbeit, wie kommt man dazu, wann kann man die machen und auch mal den Planungsstand einfach zum Thema Master Medieninformatik relativ detailliert vorstellen, damit Sie das so ein bisschen das Gefühl haben, dass das kein so ein Phantom ist, sondern tatsächlich Form annimmt. Also wäre schön, wenn Sie hinkommen oder das weitersagen an diejenigen, die es interessiert. Wir versuchen das auch im Netz bekannt zu machen. Also für die, die dorthin gehen, dann bis heute Nachmittag. Dankeschön.